Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Hans-Werner Rückert, ich heiße Karin Röder. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ein uraltes Sprichwort, Herr Rückert, das uns Eltern und Lehrer mit auf den Weg gegeben haben. Und sie beraten Menschen, die Probleme mit dem Aufschieben haben, beziehungsweise die durch das Aufschieben Probleme bekommen. Um auf das Sprichwort zurückzukommen, ist es in jedem Fall besser, alles gleich zu erledigen?
Es gibt neben dem deutschen Volksmund Gott sei Dank noch Mark Twain, der gesagt hat, was du auf morgen verschieben kannst, kannst du genauso gut auf übermorgen verschieben. Und tatsächlich muss man sehen, um welche Projekte es sich handelt. Wenn Sie und unsere Hörer heute den Kauf eines Computers aufschieben und sagen, ich warte einfach noch ein paar Monate ab, dann kriegen Sie wahrscheinlich mehr Leistung demnächst zu einem günstigeren Preis. Also es kommt wirklich drauf an.
Ist das etwas, was sich die Menschen, die gerne aufschieben, oft aufschieben, viel aufschieben, immer wieder auch sagen? Es könnte ja alles noch günstiger, noch besser werden. Ich könnte eine bessere Idee haben.
Also ich glaube, das, was Menschen, die wirklich hartnäckig aufschieben, kennzeichnet, ist, dass sie zunächst mal es vermeiden, sich über solche Zusammenhänge überhaupt zu viele Gedanken zu machen. Meistens sind es einfach die berühmten guten Vorsätze, man müsste eigentlich mal sein Leben ändern, gesünder leben, die aufgeschobenen Dinge endlich erledigen und dabei bleibt es dann. Wenn jemand tatsächlich genauer hinguckt und anfängt sich zu überlegen, was schiebe ich eigentlich auf und ist es bei manchen Dingen vielleicht sogar gut, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten und bei welchen nicht und welche sind vordringlich und welche sind auch für mich persönlich ganz wichtig und warum schiebe ich überhaupt auf, also diese Art von Bewusstsein schafft, dann ist man schon einen ganz erheblichen Schritt weiter.
Diese Reflexion findet ja bei den Menschen, die Sie beraten, Herr Rückert, offensichtlich noch nicht statt zu diesem Zeitpunkt. Sie sind Psychotherapeut und Leiter der Zentraleinrichtung Studienberatung und psychologische Beratung bei der Freien Universität Berlin. Vielleicht können Sie es zunächst mal in drei Sätzen sagen. Was sind die Gründe fürs Aufschieben?
Der auf der Hand liegende ist natürlich, dass wir dazu neigen, Dinge aufzuschieben, die Unlust erzeugen. Ja, also warum soll man sich das einmal mühselig erreichte psychische Gleichgewicht dadurch verderben, dass man sich eine Aufgabe ins Haus holt, von der man ahnt oder weiß, dass sie mit Unlust, mit Leid, mit Widerständen verbunden ist. Das ist das eine. Dann gibt es unbewusste Motive, da rätseln die Leute selber und stellen nur fest, es geht nicht, sie tun nicht das, aber sie haben keine Ahnung, warum das so ist. Sie schwören Stein und Bein, es ist total wichtig und muss gemacht werden und beschwören, dass sie vollkommen dahinter stehen und sind dann selber oft sehr ratlos. Und es gibt natürlich eine Mischung, die auch noch in die Richtung geht, zu sagen, ich finde das zwar irgendwie blöd mit dem Aufschieben, aber wenn man genauer hinguckt, dann zeigt sich, eigentlich bringt es den Kick, der mir sonst im Leben fehlt.
Und was da noch tiefenpsychologisch dahinter steckt, das sagen Sie uns gleich, Herr Rückert, noch im Laufe des Gesprächs als Aufschiebeberater, so kann man Sie nennen. Sie beraten Menschen, die Probleme genau damit haben. Was wird denn so alles aufgeschoben?
Alles.
Das heißt?
Von banalen Dingen, die wir alle alltäglicherweise aufschieben. Die meisten von uns wissen, man könnte mal wieder aufräumen, man könnte den Keller entrümpeln, man könnte irgendwie die Weihnachtspost vom letzten Jahr wegschmeißen und die Weihnachtsgeschenke vielleicht des kommenden Festes besorgen, bis hin zu wirklich wichtigen Projekten, wie meinetwegen bestimmten Untersuchungen, die man machen sollte, weil die Gesundheit gefährdet ist. Wenn das Herz schon ein paar Wochen stolpert, dann gibt es dennoch viele Leute, die sagen, ich mache diesen Termin jetzt nicht, komme nicht dazu. Und es gibt eben auch die berühmten großen Dinge, die damit zu tun haben, dass viele von uns träumen davon, ihr Leben zu verändern. gesünder zu leben, ein bisschen abenteuerlicher vielleicht zu leben, irgendwie schal gewordene Beziehungen aufzugeben, den Job zu wechseln und ähnliches.
Keller aufräumen, da fällt mir ein, das sind ja auch so Tätigkeiten, oder Fenster putzen. Wenn eigentlich was anderes ansteht, was vielleicht mit mehr Aufwand oder mit mehr geistigem Aufwand betrieben werden müsste, da sind ja manche ganz schnell dabei, mal groß Reine machen in den Vordergrund zu stellen. Woher kommt das denn?
Tja, Frau Rüder, das ist sehr gut. Damit haben Sie schon einen wichtigen Tipp gegeben. Man sollte immer zwei Projekte aufschieben. Das Wenn man heißt, schon aufschiebt, sollte man wenigstens zwei Dinge aufschieben. Also meinetwegen dieses geistig anspruchsvollere Projekt, seine CD-Sammlung neu zu sortieren und zu kategorisieren und die Wohnung zu putzen, weil die Wahrscheinlichkeit dann groß ist, dass man wenigstens eins von beiden macht, und zwar das, mit dem man das andere vermeiden kann.
Ja, Sie arbeiten zwar bei der Studentenberatung, Herr Rückert, sind Leiter der Zentraleinrichtung Studienberatung bei der FU Berlin. Ich nehme allerdings an, es sind nicht nur Studenten, die diese sogenannte Studentenkrankheit nämlich aufschieben haben, sondern Menschen wie du und ich. Wie viele sind es denn so in Deutschland?
Also nach Befragungen, die Emnet dazu gemacht hat im Auftrag der Zeit, sind es ungefähr 40-60%. 40 sagen, ich schiebe Dinge eigentlich gerne vor mir her, und weitere 20% sagen, ich schiebe Dinge auf und habe dadurch schon richtig intensive Nachteile gehabt, privat und auch beruflich.
Und gibt es bestimmte Berufsstände, bestimmte Tätigkeiten, Geschlechter, Altersstufen, die gerne aufschieben?
Also in Deutschland zumindest, abgesehen von einer Untersuchung an der Universität Münster, wo mehr Männer als Frauen aufgeschoben haben, weltweit gibt es sonst keine Geschlechtsunterschiede. Es gibt keine Unterschiede im Hinblick auf die Intelligenz. Es gibt wohl Unterschiede im Hinblick darauf, dass man Projekte dann leichter aufschieben kann, wenn man natürlich Freiräume hat. Nicht? Wenn Sie einen Chef haben, der also engmaschig hinter Ihnen steht, oder wenn Sie ein Fließband haben, das Sie bedienen müssen, dann können Sie auch aufschieben, aber das machen Sie nicht sehr lange, dann arbeitet das Fließband ohne Sie. Aber wenn Sie freiberuflich tätig sind, wenn Sie sich die Zeit selber einteilen können, Studierende, Wissenschaftler, alle diejenigen haben natürlich diese Notwendigkeit, ein gutes Selbstmanagement zu haben. Das heißt, die müssten einen inneren Aufpasser entwickeln, der dafür sorgt, dass sie bei der Stange bleiben.
Ja, das soll es ja unter Journalisten auch geben, unter den Schreibenden zum Beispiel oder bei Schriftstellern. Die Angst vor dem weißen Blatt, die wird wahrscheinlich dann auch hin und wieder mal umgangen durch Aufschieben.
Ja, wir wissen Gott sei Dank, dass eben alle wirklich sehr erfolgreichen Künstlerinnen und Künstler im Grunde genommen sehr disziplinierte Arbeiterinnen und Arbeiter waren, nicht? Also die
müssen sie ja auch.
Ja, aber es gibt sicherlich gerade dort die große Versuchung, die Konfrontation mit der weißen Leinwand oder dem weißen Blatt zu vermeiden. Das ist ja auch eine kreative Sache, wo man sich nicht unbedingt sagen kann, ich fange um 8 in der linken oberen Ecke mit meinem Bild an und um 11 bin ich fertig. Sondern da ist ja tatsächlich der Kairos, wie die Griechen das genannt haben, also der richtige Moment, ganz, ganz wichtig, auch auf die Inspiration zu warten.
Könnte man auch sagen, Menschen, die oft aufschieben, haben vielleicht kein geeignetes Zeitmanagement für sich gefunden und können gar nicht unterscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig und was ist besonders dringlich.
Ja, das gibt es natürlich, dass man Defizite hat im Überblicken der vor einem liegenden Zeit und diese Unterteilung, die Sie gerade angesprochen haben, in wichtig und dringlich, überhaupt nicht auf dem Schirm hat, also alles abarbeitet, wie es gerade reinkommt. Das ist sicherlich ein Problem. Meistens hat es aus meiner Sicht noch mehr zu tun mit fehlenden oder ungenügend entwickelten Fähigkeiten, sich selber zu managen. Denn die Kunst besteht ja darin, dieses Stück Lebenskunst, dass ich meine guten Vorsätze, die in der Gehirnrinde sitzen, 2,5 Millimeter, synchronisiere mit dem Rest meines Gehirns. Und wenn man mal einfach sich ein Bild anguckt, dann sieht man schon, der Rest ist deutlich größer. Und die guten Vorsätze alleine reichen nicht aus. Ich muss also auch entsprechende Gefühle oder Handlungspläne irgendwie mit meinen Vorhaben in Übereinstimmung bringen. Und das ist mehr als nur Zeitmanagement.
Also zu warten auf die Lust, bis dass mich die Muse küsst, bis dass ich die richtige Eingebung habe oder in der Stimmung bin oder ähnliches, das reicht nicht.
In manchen Berufen muss man das haben, glaube ich. Also Kafka hat ein Schild über seinem Schreibtisch, wo drauf stand, abwarten. Ja, und ja, das
manchmal
ist,
hilft.
Genau, manchmal kommt eben. Aber wenn man 20 Jahre lang auf die Muse wartet und sie kommt nicht um die Ecke, dann sollte man vielleicht doch anfangen, drüber nachzudenken, wie lange man noch weiter warten will.
Ja, und dann wäre man vielleicht schon verhungert in der Zeit. Genau. Hans-Werner Rückert leitet die Zentraleinrichtung Studienberatung und psychologische Beratung der FU Berlin. Arbeitsschwerpunkte unter anderem Prokrastination, also Aufschieben. Herr Rückert, sind wir nicht alle ein bisschen Aufschieber?
Ja, mit Sicherheit. Also wir alle wissen, wir sollten unsere Festplatten gelegentlich defragmentieren, aber wer macht das schon? Erst wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann raffen wir uns auf und wir sehen das natürlich im großen Maßstab in der Politik.
Unsere Festplatten im Kopf
genau
oder
so.
Die digitalen?
Beide, beide. Wir schleppen ja viele Altlasten mit, nicht? Die so Rückstände, um die man sich kümmern müsste und wo man vielleicht wirklich auch mal sagen würde, wenn man es sich genauer anguckt, das kommt von der Tagesordnung runter, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Also den Keller können auch die Erben aufräumen, nicht? Das muss man nicht selber machen.
Kommt drauf an, was man ihnen hinterlassen möchte.
Ja, das Gute ist, wenn man was hinterlassen hat, ist man nicht mehr anwesend, wenn es soweit ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss.
Ja. Was würden Sie sagen als Psychologe? Ist es eine schlechte Angewohnheit, das Aufschieben, eine Schwäche oder vielleicht sogar eine Krankheit?
Alles kann dabei möglich sein. Also es ist natürlich für viele Menschen, wenn man jetzt mal das alltägliche Aufschieben sich anguckt, nehmen wir jeden typischen Studierenden, der sich sagt, ich setze mich heute um 10 Uhr morgens an den Schreibtisch und arbeite was und nach 2 Minuten am Schreibtisch ein Gefühl im Inneren feststellt, das er als Hunger identifiziert und dann in die Küche geht, den Kühlschrank aufmacht und sich Joghurt rausholt, den isst, dann anschließend Zeitung liest, dann den Abwasch erledigt, dann wieder Hunger hat und es ist kein Joghurt mehr da, muss also losgehen und einkaufen. Wenn Sie das sich lerntheoretisch angucken, dann ist das nichts weiter als eine Belohnung für Flucht. Also der Impuls am Schreibtisch verkoppelt sich mit dem Schreibtisch und die Reaktion darauf, in die Küche zu gehen und sich mit einem Joghurt, also mit Kalorien, mit Zucker und Ähnlichem zu belohnen, ist für das Gehirn eine Belohnung für Flucht. Derselbe Mechanismus würde funktionieren, wenn dieser Student in unserem Beispiel sich sagen würde, ich bleibe hier 20 Minuten sitzen und arbeite und guck mal, ob ich dann immer noch Hunger habe. Und wenn ja, gehe ich in die Küche und gönne mir dann diesen Joghurt, aber bewusst als Belohnung fürs Durchhalten. Für das Gehirn ist es völlig egal, aber im ersten Fall ist es eine Belohnung zur Flucht. Und das führt dann sehr schnell zu Gewohnheiten, das ist völlig klar.
Die verselbstständigen sich dann. Das wurde ja den früheren Studenten nachgesagt, die haben einen gewissen Schlendrian, können morgens lange schlafen, kommen abends nicht ins Bett und werden nicht fertig oder ähnliches. Langzeitstudenten zum Beispiel. Ist das inzwischen anders durch die Bachelors und Masters, wo sich ja viele Studenten auch extrem unter Druck fühlen und genau den inneren Chef oder auch den äußeren hinter sich haben, von dem sie eben sprachen, der sie antreibt und sagt, das hast du morgen bis morgen fertig zu haben?
Jein, würde ich sagen. Einerseits gibt es natürlich mehr Studierende, die diese strikten Vorgaben und die Tatsache, dass die Uni jetzt morgens um 8 losgeht und abends um 18 Uhr endet, ganz gut finden, weil es sie der Notwendigkeit enthebt, selber Entscheidungen zu treffen. Aber auf der anderen Seite darf man nicht übersehen, dass die Untersuchungen dieses Phänomens Procrastination halt entstanden sind auf den amerikanischen Campus-Universitäten. Die hatten schon immer Bachelor-Programme. Und dort sind die jungen Leute im ersten Jahr halt kaserniert in ihren Schlafsälen und müssen auf dem Campus sein. Das ist die erste Gelegenheit, sich eigentlich außerhalb des Elternhauses mit Leistungsanforderungen und auch mit Autoritäten auseinanderzusetzen. Und ein bisschen davon kann man natürlich jetzt auch in deutschen Universitäten beobachten. Ich vermute, wenn jetzt die G8-Reform kommt, also die Studierenden jünger werden, weil das Abitur ein Jahr früher abgelegt wird, werden wir auch davon mehr sehen, was sozusagen einen entwicklungspsychologischen Hintergrund hat. Nicht? Ich muss es mal lernen, auch mich aufzulehnen.
Andererseits gilt das wahrscheinlich auch für viele Arbeitsbereiche, für Arbeitnehmer. Da geht man ja im Moment in die andere Richtung, weg von der Kontrolle, weg von der Anweisung. Der Arbeitnehmer soll sein eigener Unternehmer im Unternehmen werden und sich selbst organisieren. Nur dann bringt er optimale Leistung. Was ist denn jetzt richtig?
Ja, richtig ist das, was zu den beteiligten Personen passt. Ich habe gerade neulich mit jemandem gesprochen, der im mittleren Management früher einen Chef hatte, der ihm sehr eng überwachte Arbeitsaufträge gegeben hat. Damit konnte er wunderbar arbeiten, hatte niemals Probleme mit dem Aufschieben. Jetzt ist es so gekommen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Neue Teambildung, mehr Selbstverantwortung, Initiative wird erwartet, sagte er. Und da hört es plötzlich auf. Das ist er nicht gewohnt, das hat er nicht lernen müssen und nicht entwickeln können. Und deswegen kommt nun das typische Aufschieben von Aufgaben. Einerseits, weil er es nicht weiß, wie es geht. Und zum anderen, weil er auch latent sauer ist darauf, dass alles sich geändert hat. Und
so ein bisschen Trotzreaktion?
Sicher. Also es gibt Aufschieben als Reaktanzphänomen, wie man das auch psychologisch dann sagt. Reaktanz heißt, mein persönlicher Freiheitsspielraum wird eingeschränkt. Sei es, dass jemand ganz eng mich überwacht, sei es aber auch, dass jemand was von mir verlangt, was mir nicht passt. Und meine Reaktion darauf ist Trotz, Widerstand. Und dann ist das natürlich ein gutes Einfallstor, dass ich erstmal Aufgaben, die ich erledigen sollte, vor mir herschiebe und nicht mache oder auf den letzten Drücker mache.
Welche Rolle spielt das Internet, also die Maschine, die wir alle brauchen beruflich, ob Studenten, Arbeitnehmer oder sonstige Menschen, Hausfrauen zu Hause, Rentner, vielleicht auf der Recherche sind und möglicherweise uns ein klein bisschen verzetteln und das raubt uns dann die Zeit.
Ja, ich glaube, dass diese modernen Ablenkungsmedien natürlich schon großen Einfluss haben. Sie hatten ja vorhin das Beispiel, dass man vielleicht eine unangenehme Aufgabe, eine wissenschaftliche Arbeit vermeiden kann, indem man die Wohnung putzt. Heutzutage kann man das auch vermeiden, indem man völlig sinnlose Dinge tut, nicht? Also seine iPhone-Anlage renoviert oder indem man irgendwie seine CDs umetikettiert, indem man sein iPod neu konfiguriert. Man kann natürlich sagen, ich recherchiere irgendwie wichtige Dinge im Internet und man liest eigentlich nur Zeitung und man ist verloren im Cyberspace.
Jetzt weiß ich endlich, warum es Menschen gibt, die so super ordentlich sind, was ich nicht unbedingt bin.
Warum sind Sie super ordentlich? Was meinen Sie?
Bin ich nicht unbedingt.
Nein,
also
Menschen,
mir reicht es, wenn ich die Sachen, die ich brauche, wiederfinden, okay, und zwar in kürzester Zeit, ja, wiederfinde, damit ich die Zeit nicht noch aufwenden muss, um zu suchen. Das,
ja,
reicht mir dann aber,
genau,
schon. Und bewundere aber im Stillen Menschen, bei denen immer alles am gleichen Platz steht.
Ach, Sie können sich trösten mit Musil, der im Mann ohne Eigenschaften sich darüber gewundert hat, dass das Bedürfnis nach Ordnung unweigerlich in das Bedürfnis nach Totschlag übergeht.
Oje, das haben Sie schön gesagt. Herr Rückert, wo ist die Gratwanderung zwischen Fünfe gerade sein lassen und sich selbst durch Aufschieben Schaden zu fügen?
Gute Frage. Ich glaube, der Grat verläuft dort, wo es A, wirklich wichtige Projekte sind, wo jemand also auch persönlich dahinter steht und sagt, das ist nicht nur etwas, was mir aufgedrückt wurde oder was man so generell mal machen müsste, sondern wo es um persönliche Wertvorstellungen geht, vielleicht auch um das persönliche Lebensglück, das uns dazu bringt zu sagen, also diese Weltreise, die möchte ich in diesem Leben nochmal wirklich machen und es stört mich, dass ich die immer vor mir herschiebe. Das ist das eine. Das zweite ist, der Grat verläuft dort, wo mein Selbstwertgefühl in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn wenn ich jetzt den Bereich des alltäglichen Aufschiebens mal verlasse und mir die wichtigen Projekte nehme, die also sinnstiftend sind, wenn ich mir immer wieder vornehme, das zu tun, aber ich tue es nie, dann werde ich natürlich irgendwann vor mir selbst unglaubwürdig, nicht? Oder ich werde mir zum Rätsel, ich verstehe es nicht, ich frage mich, was ist da eigentlich los? Häufig ist es auch so, dass Menschen dann abstürzen in Selbstverachtung und sich das als Willensschwäche vorwerfen oder darauf eben mit Selbstverachtung reagieren, dass sie angeblich unzuverlässig seien oder den berühmten inneren Schweinehund einfach nicht in den Griff kriegen.
Ich merke schon, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt beim Aufschieben oder bei den sogenannten Aufschiebern, dann steckt eigentlich doch ein bisschen mehr dahinter. Das weiß der Berliner Psychotherapeut Hans-Werner Rückert. Warum Menschen Entscheidungen, Handlungen immer wieder aufschieben, oberflächliche Gründe oder tiefer liegende Ursachen darüber und natürlich über die Folgen, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Jetzt wird's erstmal Zeit für Musik. Da haben Sie sich Heiner Goebbels ausgesucht.
Mhm.
Sarabande in Touch.
Genau. Ja, Heiner Goebbels hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe seine Musik zuerst mal in Berlin in der Volksbühne bei einem Ballettauftritt einer niederländischen Truppe, Guy und Roni, gehört, wo zu genau dieser Musik Sarabande getanzt wurde. Und das war sehr eindrucksvoll, es war sehr laut, es war sehr dynamisch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe neulich ihn erlebt mit dem Guillard-Ensemble, wo es ein Stück gab, eine Performance zur Musik von ihm. I went to the house, but I didn't enter it. Und ich finde, eine Stärke von Heiner Goebbels neben der Musik sind diese wunderbaren Titel.
It makes you look like you've been tricked. It makes you look like you've just been attacked. Like you've just escaped from the East. Like you've had a taste of freedom. Like you've seen something that made you turn back. Like you once had an idea, once had an idea of what you wanted most. She's been running! She's been running! What for? It makes you look like! Running makes you look like you've lost something! Stolen something! Or said something! Told lies! Like you know something nobody else does! Like you once had an idea! What you wanted most? She's been running!
Heiner Goebbels, Sarah Bourne, N-Touch aus dem Album Surrogate Cities. Das heißt so viel wie Ersatzstädte. Herr Rückert, ist das Aufschieben oder kann das Aufschieben auch ein Ersatz für irgendetwas sein? Und wenn ja, für was?
Also die Tätigkeiten, die sich im Aufschieben verstecken, sind häufig ein Ersatz. Denn im Unterschied zu Menschen, die einfach bequem sind oder die nur vermeiden, imponieren Leute, die aufschieben, ja dadurch, dass sie nicht das tun, von dem sie sagen, dass es unbedingt getan werden müsste, aber permanent andere Dinge machen, die möglicherweise auch wichtig sind, aber nicht so zentral und von ihnen selber nicht als die eigentlich zu erledigenden Dinge angesprochen werden. Aber der typische Aufschieber ist in Bewegung, ist dynamisch, ist aktiv, liegt nicht auf der Bärenhaut, sondern macht andere Dinge als die, um die es eigentlich geht.
Dann erübrigt sich meine nächste Frage. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Also Aufschieber sind nicht faul.
Nein, es gibt einige gute Aufschieber, die sich zum Beispiel als Workaholics tarnen, nicht? Die also permanent Projekte anschieben, die auf 1000 Hochzeiten tanzen, die überall und nirgends sind. Und erst wenn man sehr genau hinguckt, stellt man fest, dass sie diese Dinge nie zum Abschluss bringen, dass das also alles Baustellen sind und dass diese Personen so etwas Derwischartiges haben, was einen gar nicht auf den Gedanken bringt, dass sie möglicherweise den Abschluss von Projekten aufschieben. Man ist beeindruckt durch die dynamische Oberfläche.
Ja, weil sie immer irgendwie beschäftigt sind. Hans-Werner Rückert ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Psychotherapeut, der sich mit dem Aufschieben beschäftigt und Menschen, die genau damit Probleme haben. Herr Rückert, werden wir zu Aufschiebern geboren oder gemacht?
Ich glaube, wir werden dazu gemacht. Es gibt sicherlich eine gewisse natürliche Trägheit, die zu unserer primären Ausstattung gehört. Das ist ja auch sinnvoll, dass man seine Energien nicht sinnlos verpulvert, speziell dann, wenn man, wie vielleicht im Laufe der Evolution, mit knappen Ressourcen auskommen muss. Dann ist der sparsame Mitteleinsatz schon wichtig und vermutlich sind also auch die Urmenschen nicht bei jeder Gelegenheit draußen rumgejoggt, nur weil sie dachten, das ist gesund, sondern haben es dann getan, wenn es notwendig war. Aber ich glaube, in unserer modernen Welt, wo Arbeitsteilung so etwas Wichtiges ist und wo eben auch das eine große Rolle spielt, was der Philosoph Norbert Elias den Zwang zum Selbstzwang genannt hat, also die Fähigkeit zu entwickeln, dass man gesellschaftlich erforderliche oder prämierte Aktivitäten selbsttätig ausführt, nicht nur unter der Knute von Fremdherrschaft, sondern dass man diese Normen verinnerlicht und in sich selber eine Instanz hat, die dafür sorgt, dass man das tut, was getan werden muss. Ich glaube, das ist störanfällig.
Die Knute der Fremdherrschaft, ist der Zeitdruck, in den ja die Aufschieber dann auch geraten, ist das die moderne Knute?
Ja, viele versprechen sich ja von dem Zeitdruck, also die nötige Power, die dazu führen soll, dass es endlich funktioniert. Und tatsächlich gibt es auch eine Gruppe von Leuten, die eben erstmal so viel Druck aufbauen muss, dass eine kritische Grenze überschritten ist, damit sie sich überhaupt in Bewegung setzen. Man weiß aus Studien, dass die Qualität der dann erledigten Arbeit deutlich geringer ist als das, was man schaffen könnte, wenn man viel Zeit hat. Das ist ja klar, wenn man an wissenschaftliche Abschlussarbeiten beispielsweise denkt, wenn man 3 Nächte hindurch genialisch schreibt, dann läuft einem das Adrenalin aus den Ohren und dann hat man das Gefühl, das ist die tollste Sache der Welt. De facto sind die Arbeiten, die gut getimed waren, die man vielleicht nochmal mit der Rechtschreibkorrektur sich angucken konnte und die man möglicherweise nochmal der Freundin oder dem Freund gegeben hat mit der Bitte um kritische Rückmeldung, qualitativ besser, aber das stört die Menschen, die in diesen Hochdruck brauchen, wie sie sagen, dann eigentlich wenig. Es gibt einfach diese 14-15% weltweit der sogenannten Arousal Procrastinators, also Erregungsaufschieber, die wissen, das ist ein Weg, um einen bestimmten Kick ins Leben zu kriegen, der tatsächlich durch gut geplante Arbeit, so wie Sie es gerade beschrieben haben, nicht zu bekommen ist. Das ist banal, das ist irgendwie alltäglich, danach kann man sich auch sehen. Paul Valéry hat gesagt, einfach nur mal banal sein und sich an den Schreibtisch setzen.
Ja. So wie jeder normale Arbeiter.
Genau.
Der morgens um 9 anfängt und um 5 aufhört. Ja. Welche Rolle spielen Motivation, Disziplin?
Motivation spielt natürlich eine sehr entscheidende Rolle. Das heißt, Motivation ist ja, wenn man sich es genauer anguckt, so etwas wie Wert mal Erwartung. Also ich muss mir von einer Aktivität, die ich starte, etwas Positives versprechen. Warum sollte ich es sonst tun, nicht? Und sie muss nach Möglichkeit auch einen Wert für mich darstellen, der konkurrenzfähig ist verglichen mit anderen Werten. Also das Schicksal vieler Gesundheitskampagnen ist einfach das, dass diese Art von Gesundheit, die für Experten einen hohen Wert darstellt, für die Betroffenen überhaupt nicht relevant ist. Ja. Denen ist letzten Endes egal, ob sie 5 Jahre länger oder kürzer leben. Und gleichzeitig spielt die Zeit bei Motivation eine Rolle. Das heißt, es ist von Wichtigkeit, wann diese erwartete Belohnung eintritt. Und wenn ich sie zu lange aufschieben muss, was wir natürlich, wenn wir klassisch sozialisiert worden sind, was ja immer weniger der Fall zu sein scheint, wenn man Entwicklungspsychologen glaubt. Das heißt, wenn wir Eltern hatten, die a. unsere Bedürfnisse wahrgenommen haben, b. sie auch richtig identifiziert haben, c. ihnen auch wohlwollend gegenüberstanden, aber d. uns beigebracht haben, dass es noch mehr Spaß machen kann, ein bisschen Vorlust zu haben, die Dinge nicht sofort von der Hand in den Mund zu bekommen, dann haben wir gelernt, dass wir mit Belohnungsaufschub leben, natürlich nicht ewig. Sondern irgendwann muss diese Belohnung schon kommen. Aber genau diese Sozialisationstugenden, sagen ja viele, werden durch die heutige Schule nicht vermittelt und durch Eltern, die gar nicht zur Verfügung stehen können, auch nicht. Und durch überlastete Erzieherinnen in Kitas, die personell schlecht ausgestattet sind, auch nicht. Das heißt, hier entsteht eine Generation, die tatsächlich unmittelbare Bedürfnisbefriedigung gewohnt ist, von der Hand in den Mund. Und das begünstigt das Aufschieben natürlich massiv, das ist klar.
Das heißt, um das zu verhindern, bereits schon in der Erziehung, muss das Kind auch erfahren, dass man nicht bei jeder Tätigkeit Lust haben muss, dass es auch wichtig ist, sich mal zu überwinden, um etwas zu leisten?
Genau, es gibt so etwas, was wir in meiner Berufsgruppe eine optimale Frustration nennen. Es ist keineswegs eine gute Idee zu sagen, ich muss meinem Kind jede Art von Frust ersparen. Wann immer es schreit, muss es sofort irgendwie eine Süßigkeit bekommen oder Zuwendung, sondern es ist wichtig, das Intervall, bis diese Zuwendung und diese Belohnung kommt, so zu gestalten, dass Kinder diese Bewältigungsfertigkeiten entwickeln können, zu merken, ja, das ist jetzt ein bisschen anstrengend und frustrierend, aber ich kann es aushalten und ich kann sogar stolz darauf sein, dass ich es aushalte.
Das sagt der Berliner Prokrastinationsexperte und Psychotherapeut Hans-Werner Rückert. Heute mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Aufschieben und entscheiden, sind das 2 Seiten derselben Medaille, Herr Rückert?
Also Entscheidungen haben ja meistens etwas Drängendes und etwas Zeitgebundenes und insofern sind Entscheidungsprozesse sehr anfällig dafür, aufgeschoben zu werden. Das sehen wir in der Politik genauso, wie wir es bei uns privat kennen.
Aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen?
Ja, häufig aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, ja. Es gibt natürlich bestimmte zwanghafte Tendenzen, die dabei auch eine Rolle spielen. Das heißt, man hat das Gefühl, man hat noch nicht genügend Informationen, man muss noch weiter recherchieren oder irgendwelche Expertenkommissionen einsetzen, die den Sachverhalt noch weiter aufrollen, was auch eine Form des Aufschiebens sein kann.
Auch eine Form Verantwortung delegieren auf die Experten, die dann schuld sind, wenn sie das Falsche herausgefunden haben, das mich zu meiner Entscheidung gebracht hat.
Ja, das ist so ein Erbe unserer christlich-jüdischen Kultur, nicht, dass wir natürlich Schuld vermeiden wollen. Also wenn wir fehlertoleranter wären und sagen würden, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen, wenn es sich herausstellt, dass es eine Fehlentscheidung war, dann wird sie revidiert, aber das ist keine Schande. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat, sondern das ist natürlich und das gehört dazu, dann wäre es ein bisschen anders.
Oder haben die Aufschieber vielleicht nie die Erfahrung gemacht, dass keine Entscheidung zu treffen manchmal schlimmer sein kann, als die falsche Entscheidung zu treffen?
Ach, ich glaube, diese Erfahrung machen wirklich hartnäckige Aufschieber ja jeden Tag, nicht? Denn wenn sich das schlechte Gewissen erstmal einstellt, wenn also die Entscheidung, die man vor sich herschiebt und die Tatsache, dass man sie vor sich herschiebt, überhaupt zu einer Belastung geworden ist, an die man nicht gerne denkt und wenn man die Daumen drückt, dass Freunde, Partner, Familie einen nicht drauf ansprechen, ja, du wolltest doch schon lange mal diesen Roman schreiben oder dieses Schränkchen bauen, nicht? Du wolltest doch mal Spanisch lernen, was ist eigentlich daraus geworden? Dann hat man ja schon lange die Komfortzone verlassen, nicht? Dann hat man schon Ängste, dann ist man schon im Grunde genommen in diesem Bereich von Schuld und Scham, der natürlich auch nicht dazu führt, dass man die Entscheidung leichter trifft.
Und wenn wir jetzt da mal tiefenpsychologisch rangehen, Sie haben ja schon ein paar Erklärungen geliefert, Herr Rückert. Unser aller Kindheit verläuft nicht ideal. Irgendwo machen alle Eltern Fehler. Wo ist dann aber der Punkt, dass jemand, der manchmal ein bisschen aufschiebt oder das Kind, das manchmal nicht in die Gänge kommt, als Erwachsener solche ausgeprägten Formen ausbildet? Wo ist der Punkt, wo das Ganze umgekippt ist und das so schlimm wird, dass das ganze Leben davon beeinflusst wird durch das Aufschieben?
Also ich glaube, so aus psychoanalytischer Sicht würde man sagen, die Grenze ist dort überschritten, wo das Aufschieben ein Abwehrmechanismus wird, nicht? Wenn ich tiefenpsychologisch mir die Sache angucke, dann sehe ich ja einen Menschen vor mir, der in Konflikten steht, der also irgendwie Ziele erreichen möchte und gleichzeitig bestimmte Ängste und Befürchtungen hat und zu diesem ganzen Komplex dieses Konfliktes innerlich auch noch eine Stellungnahme hat. Man kann das unter guten Umständen lernen, dass das ganz natürlich ist, dass man sich in Ambivalenzen und Konflikten befindet. Und unter ungünstigen Umständen lernt man, dass man sich dafür schämen muss, dass man nicht okay ist, wenn man so viel Zwiespalt hat, dass man klar sein muss, dass man sich bekennen muss, dass man als anständiger Mensch weiß, wo es lang geht.
Also Eindeutigkeit liefern muss.
Genau. Und wenn Sie aus dieser Ecke kommen und wenn Sie dann mit Aufgaben konfrontiert sind, die Sie vielleicht überfordern oder wo bestimmte Ängste im Spiel sind, die Sie erstmal einfach ausbremsen, und dann kommt diese Wahrnehmung dafür in einem selbst auf. Man sieht sich selber zu und man verurteilt sich. Ja? Man schämt sich dafür und man schiebt die Sache auf, weil man noch mehr Scham und Schuld befürchtet, dadurch beispielsweise, dass man sie entscheidet und dass sich das als Fehlschlag herausstellt.
Und alle merken es, alle sehen
genau.
Es, alle bekommen
dann
es
dann ist
mit.
Man öffentlich beschämt beispielsweise, nicht? Dann steht man am Pranger. Und da ist dann Aufschieben scheinbar als eine Abwehr gegen zukünftige, noch größere Gefahren, die das Selbstwertgefühl bedrohen, etwas, was sich scheinbar anbietet. Natürlich hat es wie jedes Symptom, es wäre analytisch gesehen dann ein Symptom, hat es den Effekt, den alle Symptome haben. Also auf die Dauer wird das ruiniert, was geschützt werden soll. Ich versuche mein Selbstwertgefühl zu bewahren auf eine Art und Weise, die es nachhaltig ruiniert.
Wir hatten es eben ja schon mal mit der heutigen Arbeitswelt, Herr Rückert. Ist die nicht auch Auslöser der Zunahme von Aufschieben, dass immer mehr Menschen irgendetwas in ihrem Leben, sei es bei der Arbeit, sei es privat, aufschieben? Denn man erwartet ja von uns, wir müssen flexibel sein, wir müssen mobil sein, wir müssen jederzeit den Schalter umlegen können. Heute werden wir dort eingesetzt, morgen da. Wir sind also ständig in der Situation, uns nicht mal irgendwo einrichten zu können, sondern ständig auf dem Kiviv zu sein sozusagen. Begünstigt sowas möglicherweise auch das Aufschieben?
Ich glaube, das begünstigt das Aufschieben vor allen Dingen dann, wenn das zu dem führt, was Alain Ehrenberg das erschöpfte Selbst genannt hat, nicht? Dass diese Prozesse, diese Flexibilitätszumutungen, diese Beweglichkeit, diese Dynamik, sein eigener Unternehmer zu sein, der sich sozusagen selbst vermarktet, in welchen Zusammenhängen auch immer, natürlich Menschen überfordert und Zusammenhänge zerstört und Kontinuitäten, auch biografische Kontinuitäten, aus denen Kraft entstehen könnte, Menschen nimmt. Und dann wird Aufschieben einerseits eine Folge als Symptom beispielsweise einer nachhaltigen schleichenden Depression. Ich habe dann einfach wirklich nicht mehr die Energie, diese nächsten Projekte anzufassen. Ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Managern, mit denen ich zu tun hatte, die im Projektmanagement bei Firmen ganz erfolgreich waren, aber die innerlich eigentlich so erledigt waren, dass sie nur noch Sorge hatten, dass die nächsten Projekte kommen, wenn sie dieses erfolgreich abschließen und dass die nächsten mit noch mehr Personal- und Budgetverantwortung verbunden sind und dann diese Symptome entwickelten, weil der Konflikt zu massiv war.
Und wenn Sie nach Hause kamen, bei den Tagesthemen bereits auf der Couch eingeschlafen sind.
Richtig.
Ja, ich kenne das irgendwoher. Das hört sich andererseits so an, als würden genau diese Menschen darunter leiden. Aber es ist ja auch so ein Lifestyle-Thema. Es ist ja auch so ein Lifestyle-Ding. Oder vielleicht auch von demjenigen selbst gewollt, so zu leben, weil er sich dann gerade leistungsfähig und lebendig fühlt.
Ja gut, aber das sind natürlich Dinge, die man auch hinterfragen könnte, nicht? Wenn ich also nur noch mich dann lebendig fühle, wenn ich gefragt bin und wenn ich also mein Selbstwertgefühl nur noch dann spüren kann, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich irgendwie eine soziale Prämie dafür bekomme oder wenn ich die Karriereleiter rauffalle, dann ist das ja schön und gut, wenn diese Werte zu den betroffenen Menschen passen. Aber bei vielen, die dann das Symptom des Aufschiebens erleben, stellt sich heraus, wenn man sich das genauer anguckt, dass diese Werte eigentlich nicht zu ihnen passen, dass sie ihnen vielleicht versuchen nachzukommen, aber dass sie im Grunde genommen mit ihrem inneren Betriebssystem nicht kompatibel sind. Und das ist dann wirklich etwas, gerade wenn Sie an Menschen denken, die auf dem Karrieretrack in irgendeinem Unternehmen sind, das ist dann wirklich ein Konflikt, der schon sehr belastend ist, wo man verstehen könnte, dass dieses Zeichen, dieses Warnzeichen, ich schiebe die Dinge vor mir her, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, auch beiseite geschoben wird mit irgendwelchen Erklärungen, weil der dahinterstehende Konflikt, sich vielleicht wirklich entscheiden zu müssen. Will ich Karriere machen zu diesen Bedingungen, die ich kenne? Und will ich dann die nächsten 10 Jahre in China sein und dort also irgendwie eine riesige Autofabrik aufbauen? Ist das Ziel meines Lebens? Oder nicht? Gibt es in mir andere Werte, die vielleicht dazu führen müssten, dass ich mich abkehre von diesem Weg, auf dem ich jetzt aber schon 20 Jahre oder 10 Jahre unterwegs bin?
Will ich bleiben oder gehen? Nur passt das denn zusammen? Also einerseits werden die Erledigungen verschoben, aufgeschoben. Dahinter steckt doch vielleicht auch die Illusion, Zeit zu gewinnen. Ist es tatsächlich so? Weil so wie Sie mir das eben beschrieben haben, wird die Zeit ja nicht gewonnen, sondern zusätzlich mit anderen Aktivitäten wieder ausgeführt.
Das ist sehr richtig. Aber in dieser Konfliktsituation passiert eben das ganz oft, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, dass ich mich dann zum dynamischen Macher entwickle. Nicht? Also ich versuche nicht mehr vielleicht mit großer Kontinuität 2, 3, 4 Projekte zu identifizieren, für die ich mich tatsächlich einsetze, sondern ich bin ständig in Bewegung. Ich bin weltweit auf jedem Flughafen anzutreffen, was ein Stück Besinnungslosigkeit ist. Peter Hoeg, der dänische Romanautor, hat ja die, glaube ich, völlig zutreffend unsere gegenwärtige Gesellschaft gekennzeichnet als eine Mischung aus Raffgier und Bewusstlosigkeit. Nicht? Und das beides, wenn das zusammenkommt, dann ist natürlich diese Hektik des Aufschiebens und des sich nicht mehr Vergegenwärtigens, was sind eigentlich meine Werte, das bietet sich geradezu an.
Jetzt haben wir Jahresanfang, die Zeit der guten Vorsätze. Einer davon könnte sein, Schluss mit dem ewigen Aufschieben. Denn genauso heißt auch das Buch, das Sie zum Thema geschrieben haben. Herr Rückert, also einmal Aufschieber, immer Aufschieber gilt nicht.
Es gilt nur für die Gruppe der Erregungsaufschieber, diese 14-15%, die das zum Lebensstil entwickelt haben und die dort einen Kick produzieren, der anders nicht zu bekommen ist. Und bei denen ist in der Tat meistens auch der Leidensdruck nicht so groß, dass sie wirklich etwas daran verändern wollen. Die können gerne so bleiben, die haben ein interessantes Leben und sie haben natürlich auch immer die besseren Geschichten zu erzählen.
Klingt immer gut, ja.
Flugzeugen und von Erledigungen auf dem letzten Drücker und wunderbaren Errettungen.
Ja, dann bleiben wir mal bei denen, die keine Erregungsaufschieber sind, sondern für die das ein wirkliches Problem darstellt und die sich immer wieder in Schwierigkeiten bringen und wirklich wichtige Dinge für ihr Leben verpassen. Was können die tun?
Also, wenn man das als Problem für sich identifiziert hat und sich überlegt, ob man daran etwas ändern möchte, dann sind 3 Schritte eigentlich wichtig. Das eine ist, dass man versuchen sollte, sich so viel Bewusstheit wie möglich über dieses Phänomen zu verschaffen. Das heißt, ich müsste mir vielleicht mal anfangen, über mich selber nachzudenken. Ich sollte mich vielleicht beobachten, eine Liste anlegen, all der Dinge, die ich aufschiebe und von denen ich sage, die müssen unbedingt gemacht werden. Dann sollte ich vielleicht versuchen, diese Liste zu reduzieren, also mindestens die Hälfte davon wegzustreichen, sodass nur das übrig bleibt, was tatsächlich für mich essentiell ist, und alles andere wird von der Liste abgesetzt. Und bei diesen Dingen, die essentiell sind, ist es wichtig, anzufangen, sich Fragen zu stellen. Also sich zu fragen, wie genau sieht mein Aufschieben eigentlich aus? Also was mache ich stattdessen? Wann schiebe ich das auf? Wie lange, wenn ich an diesen Vorhaben arbeite, wie lange mache ich das? Sich selber so ein Stück zu beobachten. Und nach Möglichkeit, wenn es gelingt, eben auch im Gespräch mit sich selbst oder auch mit Partnerinnen und Partnern, das zu thematisieren. Andere um uns herum haben Eindrücke von uns und können als Expertinnen und Experten uns schon auch etwas sagen, was sie meinen, warum wir das tun, nicht? Und der Versuch, also auf die uns bewusst zugänglichen Dinge eine Antwort zu finden, ist ganz wichtig, dass man sagt, ich glaube, ich schiebe das einfach auf, weil ich nicht weiß, wie es geht. Ich müsste es erst mal lernen. Ich schiebe es auf, weil es, so wie ich es bislang geplant habe, viel zu unstrukturiert ist. Ich sage, ich müsste gesünder leben, aber ich weiß ja nicht weder, was das heißt, noch was ich daraus für Schlussfolgerungen ziehen soll. Ja, soll ich zu den Weight Watchern gehen? Soll ich mehr joggen? Soll ich mich im Fitnessstudio anmelden? Alle diese Dinge müsste man im Grunde genommen klären, um die Idee, ich möchte gesünder leben, überhaupt zu operationalisieren und handhabbar zu machen.
Ist eine ganze Menge, was Sie jetzt gesagt haben. Da besteht ja die Gefahr für einen chronischen Aufschieber, genau das aufzuschieben, genau, weil es so viel ist.
Ja. Okay, ich könnte sagen, die Leute sollen sich mein Buch kaufen und dann, das tun sie ja auch.
Schluss
dann,
mit dem ewigen Aufschieben,
genau,
heißt das. Ja.
Und dann kriege ich Mails und Briefe, die sagen, klasse Buch, ich bin auf Seite 60, ich arbeite da schon 2 Jahre dran, und dann kann ich zurückschreiben und sagen, das finde ich sehr gut, wenn Sie so weitermachen, sind Sie in weiteren 2 Jahren bei Seite 120, dann haben Sie schon ganz viel Erkenntnisse über sich gewonnen. Dranbleiben ist also etwas ganz Wichtiges, und natürlich auch sich Ziele zu setzen, die man irgendwie über die Zeit verteilt. Also wenn ich sage, ich will mein Leben verändern, und darauf läuft das meistens raus, wenn man das Aufschieben verändern will. Das ist nicht etwas, wo man einfach nur mal was macht, sonst hätte man das ja schon längst in den Griff bekommen, sondern es hat meistens damit zu tun, dass man sein Leben an bestimmten Stellen verändert. Und das ist anstrengend und das erfordert Arbeit, und das wird auch nicht unbedingt sofort sich toll anfühlen und wird auch nicht unbedingt sofort große Erfolge generieren, sondern wenn jemand beispielsweise sagt, ich mache jetzt mehr Sport im neuen Jahr, sich genau überlegt, wann eigentlich, auch die Widerstände durchgeht. Es ist jetzt im Februar kalt draußen. Wenn ich sage, ich mache mehr Sport, ich jogge ab 18 Uhr, wenn ich zu Hause bin, 2-mal die Woche, dann bedeutet das eventuell auch, dass ich mich mit Eis und Schnee und Regen konfrontiere, und will ich auch unter diesen Umständen joggen, oder sage ich dann, ach nö, dann bleibe ich zu Hause, und wenn ich gesünder leben will, ist das dann eine gute Idee, oder mache ich was anderes? Und so diese Dinge kann man natürlich für sich festlegen, und man kann vor allen Dingen dann die erforderlichen Aktionen planen und sich eine Idee entwickeln, wann man es wie tun will.
Also notwendig ist als erstes, wenn ich das richtig verstanden habe, sich von der sofortigen Lustbefriedigung zu verabschieden und sich davon zu verabschieden, dass ich sofort ein Ergebnis sehe.
Genau, wenn ich mehr jogge, kriege ich ein Ergebnis, das ist Muskelkater. Die Entscheidung, ich will gesünder leben, ist eine Entscheidung für mehr Muskelkater, zunächst mal. Ja. Ja, es ist nicht eine Entscheidung für Traumfigur.
Vor den Muskeln kommt der Muskelkater.
So ist es, genau. Allerdings ist das Gute daran natürlich, dass ich mich für mehr Muskelkater belohnen kann. Nicht? Ich kann ein Belohnungsmanagement entwickeln, das dafür sorgt, dass ich das für richtig Erkannte auch tue. Ich kann in die Aktion gute Gefühle reinbringen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass ich nicht denke, diese Veränderung ist nur Last und Frohn und macht mich völlig fertig. Nehmen wir mal die berühmten Kelleraufräumprojekte und so weiter.
Nur im Sommer.
Genau, nur im Sommer. Und die meisten Menschen automatisch stellen sich das heroisch vor, so wie Ernst Jünger, ja, in Stahlgewittern. Ich öffne meine Kellertür und stehe vor dem Chaos. Das ist natürlich auch nicht zwingend, sondern wenn ich...
Da ist was dran, ja.
Ja, naja, Sie könnten zum Beispiel Ihre Freunde und Freundinnen einladen, ja, Sie könnten eine Kelleraufräumparty machen. Genau, die gute alte Lösung von Tom Sawyer, der einen Zaun zu streichen hatte, ne, und den Zaun angefangen hat zu streichen und dabei vor Wonne geseufzt hat, sodass alle seine Freunde neugierig wurden, dachten, was ist das Tolle daran, das muss ja tierisch Spaß machen, und der dann daraus noch Einnahmen generieren konnte. Jeder darf mal pinseln und bezahlt dafür 10 Cent. Und ihre Freunde könnten zum Beispiel ihren Keller aufräumen, sie supervidieren das, jeder darf sich was mitnehmen, vorausgesetzt sie stimmen zu, dass sie das Zeugs nicht mehr brauchen. Auf die Weise hat man plötzlich in ein anfangs irgendwie strapaziös erscheinendes Projekt, Keller aufräumen, Spaß reingebracht und gute Gefühle und eine soziale Gelegenheit draus gemacht. Und das Gleiche gilt natürlich für Joggen und Sport und alle solchen Dinge auch. Man muss nicht alles alleine machen.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Problem anpacken, sagen Sie, heißt das auch, wenn ich das Aufschieben irgendwann in meiner Sozialisation gelernt habe, dann kann ich es auch wieder verlernen.
Das ist so, ja. Also Sie brauchen Bewusstheit, Sie müssen wissen, welche Dinge vermeiden Sie eigentlich, warum vermeiden Sie das, welche Belohnung erwarten Sie, wenn Sie das tun, und Sie müssen Aktionen planen, die zu Ihrem Ziel führen, und Sie können diese Aktionen mit Belohnungen belegen, und Sie müssen in Rechnung stellen, dass, wenn Sie Ihr Leben verändern wollen, Sie ungefähr 4-mal so viel Zeit brauchen, wie Sie gebraucht haben, um diese schlechte Angewohnheit zu entwickeln.
Oje, dann muss ich mich beeilen. Bin nicht mehr die
Die Zeit läuft und deswegen, das hilft uns ja eigentlich zu unterscheiden zwischen Projekten, die essentiell sind, nicht? Wo man sagt, das möchte ich in diesem Leben noch auf die Reihe kriegen, und anderen, wo man sagen kann, ach, das ist mir egal, das schiebe ich dann eben auf und das muss ich in diesem Leben nicht mehr machen.
Vielleicht braucht man auch so ein paar Sachen, die ewig aufgeschoben sind, damit man davon auch träumen kann und sie erst gar nicht umsetzen muss.
Ja, das ist eine schöne Vision. Ich finde auch, also vielleicht ist das kraftgebend, dass man sagt, es gibt so ein paar Projekte, die überleben mich. Ja, da steht dann irgendwie die Bücherwand und meine Nachkommen können vor sie treten und sagen, Vater wollte die eigentlich immer mal ordnen und aufräumen. Ja. Und dann denken sie an mich und lächeln, und das kann mir ganz gut tun.
Und so wird das Aufschieben vielleicht auch vererbt. Naja, kleine Randbemerkung. Wenn jemand suchtkrank ist, beispielsweise bei den anonymen Alkoholikern ist es so, die gehen in die Selbsthilfegruppe, und da zählt als erstes, dass derjenige sich bekennt und sagt, ich heiße so und so und bin Alkoholiker. Wäre das für einen sogenannten Aufschieber auch sinnvoll, sich zu sagen, ich heiße und bin ein Aufschieber?
Ich bezweifle das. Ich finde die Vorstellung eigentlich interessanter zu sagen, ich bin sicherlich nicht als Aufschieber geboren worden, nicht? Ich habe jetzt in der Rückschau eine gewisse Zeit aufgeschoben, aber ich erinnere mich an Zeiten, wo ich das vielleicht nicht getan habe. Und ich kann möglicherweise dieses Verhalten ändern, ohne mich allzu sehr damit auseinanderzusetzen, ob ich es bin, Aufschieber, ob ich das gewissermaßen als Persönlichkeitsmerkmal habe oder nicht, ne? Ich glaube, also ich habe mir auf die Weise das Rauchen abgewöhnt zum Beispiel. Ich dachte, ich bin kein Raucher, ich bin eigentlich ein geborener Nichtraucher. Ich habe eine Zeit lang geraucht, so ein paar Jahrzehnte, aber ich kann das ändern.
Das Rauchen ist kein Beruf und
Nein.
das Aufschieben auch nicht.
Nein.
Nicht so etikettieren.
Das bedeutet auch, dass ich mein Selbstwertgefühl nicht mehr auf Komfort gründe, sondern ich gründe mein Selbstwertgefühl jetzt darauf, dass ich sage, ich gehöre zu diesen Leuten, die sich das Leben ein bisschen härter machen. Ja, und dafür belohne ich mich. Und das ist mir ganz egal, ob jemand sagt, das ist gesund, das musst du machen. Das ist mir persönlich wichtig. Das möchte ich in diesem Leben noch erledigen. Und das kann natürlich etwas sein, aus dem sehr viel Selbstwertgefühl erwachsen kann. Ja, dass ich aussteige aus bestimmten Gewohnheitsmustern, dass ich mir zeige und beweise, ich habe Kontrolle über mein eigenes Leben. Ich bin kein Fast-Food-Junkie, sondern ich habe über bestimmte Bereiche die Möglichkeit, auch Kontrolle zurückzugewinnen. Das ist etwas, worauf Menschen sehr stolz sein können.
Und wir müssen jetzt beweisen, dass wir Kontrolle über die Zeit haben. Unsere Sendung ist nämlich zu Ende. Vielen Dank. Der Prokrastinationsexperte und Leiter der Zentraleinrichtung Studienberatung und psychologische Beratung der Freien Universität Berlin war zu Gast in Doppelkopf. Jetzt dürfen Sie Ihren letzten Musikwunsch noch selbst ansagen, Herr Rückert.
Ja, ich habe seit vielen, vielen Jahren eine große Liebe zum Jazz Composers Orchestra und Carla Bley. Es gibt ein wunderbares Werk von dieser Gruppierung, Escalator Over the Hill. Und da die Zeit nicht reicht, um die langen Stücke daraus vorzuspielen, habe ich ein kurzes gewählt, Little Pony Soldier.
Hans-Werner Rückert, vielen Dank. Ich heiße Karin Röder.
He knew, we all know. Although no one
might say,
like
doing no harm.
Man
left unsaid,
it's not up to you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.